Moin und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Wasserkünste, dem Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur. Habt ihr schon mal was von Biodiversität gehört? Mit Sicherheit. Habt ihr schon von Biodiversität an künstlichen Gewässern gehört und wie man das als Geschäftsmodell vermarkten kann? Mein heutiger Gast ist Michael Messner. Er hat als Diplomökonom seinen Weg in die grüne Branche gefunden und mit seinen Unternehmen, den Teichitekten und dem Familienunternehmen Messner Pumpen seit Jahrzehnten erfolgreich die Wassergartentechnik geprägt. Er ist Mitglied im DIN-Ausschuss für künstliche Gewässer und Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer, bringt also in dieses Gespräch wertvolles Fachwissen mit. Doch wie kam es zu dieser Leidenschaft für Wasser? Welche Herausforderungen hat er als Quereinsteiger meistern müssen? Und wie verbindet er seine Begeisterung fürs Kanufahren mit seinem beruflichen Engagement? Und wieso steigt er jetzt in das Thema Biodiversität ein? Fragen, auf die wir in dieser Episode von Wasserkünste, dem Podcast über Wasser in Garten, Kunst und Kultur, Antwort suchen werden. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Michael Messner.
Cool bleiben und nicht jedem Trend einfach nur blind hinterherlaufen, sondern schon gucken, ist das mein Thema? Wir haben das Risiko, dass sie sich hoffnungslos in dieses Gewässer verlieben. Das ist durchaus tragbares Risiko. Wenn man einfach sagt, wir krempeln jetzt mal die Ärmel auf und tun was sicherlich ganz sicher sinnvoll ist. Wir geben dem Leben mehr Raum. Das beschäftigt mich genauso, weil neben aller Ökonomie und ökonomischen Prägung bin ich ja auch Mensch und habe mein gesellschaftliches Umfeld. Und ich nehme die Stimmung im Moment oft so wahr, dass wir mit einer gewissen Hilflosigkeit vor den Veränderungen stehen, die übrigens in der Natur auch total normal sind. Das ist eine andere Erfahrung, die ich im Vertrieb über viele Jahre gemacht habe. Der Kunde kauft letzten Endes doch das, was der Dienstleister ihm anbietet. Gerade in einem anderen Zusammenhang auch einen echten Appell an die grüne Branche ausgegeben und gesagt, hey, das ist euer Ding, das ist euer Job. Und wenn ihr es nicht macht, wer soll es denn dann machen?
So, wir starten in eine neue Episode von Wasserkünste und dieses Mal mit Michael Messner, den ich jetzt ganz herzlich am anderen Ende der Leitung begrüße. Hallo Michael.
Hallo Jörg.
Michael, wie geht's dir? Was machst du gerade?
Ich wärme mich gerade auf, weil ich bin mit meiner Hündin gerade den Nachmittags- und Abendspaziergang gegangen und das war ziemlich frisch und jetzt komme ich langsam wieder auf Temperaturen und gleich wahrscheinlich noch viel mehr.
Das kann schon sein. Also im Moment haben wir es ja mit dem Element, um das sich heute alles dreht, auch zu tun da draußen, allerdings in einem anderen Aggregatzustand. Es ist einfach schlichtweg gefroren.
Ja, da sollte man keinen Körper reinmachen, sondern sollte vorsichtig gucken, in welchem Aggregatzustand sind wir denn gerade.
Ja. Und jeder, der das jetzt im Sommer 2026 hört, diese Episode, wird feststellen, von was reden die? Wir reden vom Winter 2025 und den kalten Tagen, die wir im Moment haben. Und die sind wunderschön, aber eisig kalt. So, und da sind wir ja schon beim Thema Wasser angelangt. Eine wunderbare Brücke geschlagen. Michael, du hast dich dem Thema Wasser verschrieben. Und was mich immer brennend an meinen Interviewgästen interessiert, ist, was begeistert dich persönlich am Wasser?
Das ist eine total spannende Frage, die mich auch schon öfter und eigentlich regelmäßig beschäftigt hat, weil ich im Laufe meines Lebens festgestellt habe, eigentlich dreht sich bei mir alles um das Wasser. Die Hobbys sind fast alle Wasser und mein Beruf ist Wasser. Es dreht sich eigentlich alles um das Wasser und das auch schon mein ganzes Leben lang. Ich kann aber nicht so richtig sagen, wo der Einstieg war. Es ist einfach mein absolutes Lieblingselement und es macht mir irgendwie mit jeder Facette, mit der ich mich mit dem Thema beschäftige, immer noch mehr Spaß.
Ich stelle mir vor, dass das, weil es mir ja ganz ähnlich geht, dass das vielleicht genau der Punkt ist, weil es so unfassbar und unbegreiflich ist irgendwo. Ne? Es ist toll. Also du stehst am Meer und bist einfach nur, boah, es ist einfach super, oder an einem Wasserfall oder an einem schönen Teich. Und so richtig fassbar ist es nicht, warum das so toll ist.
Es gibt eine ganz bestimmte Stimmung, die von Wasser ausgeht und die ist spürbar, die ist erlebbar, die funktioniert aber auch dann wieder mit Berührung und ohne Berührung. Und ich mache im Moment gerade in einem anderem Projekt versuche ich mir zu überlegen, wie ich diese Stimmung zum Beispiel auf einem wahrscheinlich trockenen Messestand übertragen kann. Und dann merkt man so, da gibt es auch Grenzen, die sind aber auch wieder überwindbar. Also es ist dann teilweise zum Beispiel der Klang des Wassers, die Nichtberührbarkeit auf einem Messestand dann ein ganz kleines bisschen überwinden lässt. Das ist, wie gesagt, also in so vielerlei Hinsicht so vielschichtig und ja, und auch so tief und vielleicht auch ein bisschen geheimnisvoll. Ich glaube, dieses Geheimnisvolle, das macht auch viel von dem Reiz aus, den das Wasser bis heute auf mich ausübt und hoffentlich noch ganz, ganz lange ausüben wird.
Jetzt sind wir schon fast ein bisschen metaphysisch. Du bist ja begeisterter Kanute. Hat dir dieses Hobby den Weg in dein jetziges Geschäftsmodell oder das in dein Business irgendwie auch ein bisschen erleichtert? Oder war das einfach nur zufällig?
Nee, das war schon ziemlich absichtlich und fing auch gleich ziemlich extrem an. Ich muss dich ein ganz kleines bisschen ergänzen. Es gibt immer diesen Streit zwischen den Kanuten und den Kajakfahrern und ich bin so ein Geschlossener, also ich bin einer, der im Kajak wirklich groß geworden ist und das hat sehr früh sehr extreme Züge angenommen. Ich bin eigentlich das erste Mal richtig raus in die Natur gefahren. Da hatten wir Eisgang auf der Ilmenau und du lernst dann ziemlich schnell, dass eine gute Vorbereitung ziemlich wichtig sein kann und die Vorbereitung habe ich dann tatsächlich in einem Leerschwimmbecken an der Uni in Lüneburg gemacht und die allererste Berührung, die ich mit dem Thema Kajak hatte, war tatsächlich eine Unterwassererfahrung, weil mich mein Lehrer gleich mal umgedreht hat und gesagt hat, so, und du musst dir jetzt überlegen, wie du wieder hochkommst. Sagte es, drehte mich und dann war ich da unten. Und ich habe dann Wasser kennengelernt als ein unglaublich behütendes Element, weil es mir fast von alleine gezeigt hat, wie ich mit dieser berühmten Eskimo-Rolle dann wieder hochkomme. Und das übertrage ich eigentlich bis heute in fast alles, was ich mit dem Thema Wasser mache. Überleg dir vorher, was du tun willst, weil hinterher könnte es zu spät sein. Und das lässt sich wunderbar in sowohl die Hobbyaspekte übertragen, aber auch in die beruflichen Aspekte des Wassers.
Da spricht der Ökonom. Also,
ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so schnell verrate, aber gut.
Doch, das war jetzt relativ deutlich. Also du bist ja Diplomökonom und führst zwei Unternehmen, die nur in der grünen Branche wirklich bekannt und fest verankert sind. Wie war das für dich? Also ich meine, du bist ja eher wirtschaftswissenschaftlich geprägt, kommst jetzt in eine Branche, in die grüne Branche, die auch sicherlich irgendwo ein bisschen konservativ manchmal ist, aber ja doch was ganz anderes als einfach nur Zahlen oder ökonomische oder volkswirtschaftliche Unternehmen. Waren da Hürden da, die du überwinden musstest? Also wie war für dich der Einstieg?
Der Einstieg war extrem menschlich und ich bin tatsächlich über einen, ja, so ein typisches, ich nenne es mal Schützenfestgespräch in das Thema reingekommen. So ein Schützenfest kann ja ziemlich lang und weilig sein. Das kann aber auch total spannend sein, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist und der Abend wurde ziemlich morgig und zum Schluss waren nur noch so ein paar Leute über und irgendwann fragte ich dann so, wollt ihr eigentlich gar nicht nach Hause? Und die haben dann gesagt, oh nee, wir müssen morgen einen Gartenteich bauen und wir haben da irgendwie überhaupt gar keinen Bock drauf. Und stellte sich raus, dass ein Garten- und Landschaftsgestalter total klasse Leute. Und das war eigentlich mein Einstieg in das Thema, weil ich dann gesagt habe, naja, also wo liegt denn das Problem? Ja, und mit den Leitungen, mit der Pumpe und ich bin halt von Haus aus quasi, ja, genetisch mit dem Thema Teichtechnik groß geworden und das war nun wiederum für mich überhaupt kein Problem, sodass wir gesagt haben, okay, gib mir mal eine Stunde Dusche, gib mir mal eine Tasse Kaffee und dann sehen wir uns morgens in 2 Stunden auf der Baustelle. Und so bin ich zum Thema dazugekommen und habe das Studium damit finanziert, habe insgesamt, weiß ich nicht, 250, 260 Gartenteichprojekte mitbegleitet. Also es war ein total praktischer Einstieg. Und dann habe ich nach dem Studium erst so eine klassische wirtschaftswissenschaftliche Karriere begonnen, habe aber total schnell gemerkt, mir fehlt dieser Faktor Mensch. Und über den Menschen bin ich in die grüne Branche rein. Das hat super gut funktioniert und dann war das eigentlich eine ganz natürliche Sache im übertragenen Sinne.
Es war flüssig sozusagen.
Das wurde es dann ganz automatisch über das Thema. Und dann kann ich vielleicht noch sagen, ich habe Wirtschaftswissenschaften auch nie als eine Urwissenschaft verstanden. Es ist eine Geisteswissenschaft und es ist eine Hilfswissenschaft. Das mag ich nicht wirklich laut sagen, weil meine Professoren würden mich steinigen, aber Wirtschaftswissenschaft an sich kann nichts. Die kann immer nur an etwas arbeiten, sich kann etwas anderes erklären, ist aber kein Gegenstand, kein Medium an sich. Und wenn man das dann kombiniert, zum Beispiel mit dem Garten- und Landschaftsbau, mit den Gärtnern, mit dem Wasser im Garten, dann wird ein Schuh draus. Und ich glaube, dass die Menschen, mit denen ich bis heute zusammenarbeite, ja, gerne mit mir gemeinsam über diese Brücke gehen, dass man manchmal auch ein bisschen Ratio im Wassergarten gebrauchen kann, weil die Kunst alleine auch nicht so weit kommt.
Mhm. Du hast ja, um da vielleicht unsere Hörer nochmal kurz mit abzuholen, du hast zwei Unternehmen. Das eine ist die Messner KG, also klassisch Pumpen. Also alles das, was wir im Garten brauchen, um Wasser zu bewegen. Oder nicht nur im Garten, sondern auch drüber raus. Und auf der anderen Seite die Teichetecken GmbH. Also diese beiden Firmen sind so bei dir verankert. Ja? Genau. Das dürfen wir sagen, weil darum geht es ja auch unter anderem, wie man in der grünen Branche auch mit dem Thema Wasser Geld verdienen kann. Ich finde, das ist ja durchaus nicht nur spannend, sondern auch kann das durchaus lukrativ sein. Und dann sind wir schon wieder bei diesem Thema lukrativ. Das spricht ja schon, der Ökonom wird schon angesprochen. Deine Ausbildung, die du genossen hast, die du dir, naja, die über viele Jahre das Wissen angeeignet hast an der Uni, bringt dir das oder hat dir das Vorteile jetzt in der grünen Branche gebracht, die ja doch eher so ein bisschen hemdsärmlich ist?
Ich würde jetzt mal spontan eine Nö dahin schmettern, weil so ganz direkt nicht. Ich glaube, und das merke ich auch in den Gesprächen und auch in der gemeinsamen Arbeit, sowohl an den Projekten als auch einfach in der Öffentlichkeitsarbeit über die verschiedenen Vereine, in denen ich dann mich auch versuche zu engagieren. Ich habe natürlich einen sehr unmittelbaren Zugang zu Zahlen, kann Dinge relativ schnell runterbrechen und habe darin wahnsinnig viel, manchmal auch unliebsam, viel Übung. Aber das können die Kunden und die Partner, mit denen wir die Projekte realisieren, eigentlich fast genauso gut. Also ich habe einen bestimmten Blick auf die Dinge. Das hat sicherlich auch ein bisschen was mit dem Studium zu tun. Das hat auch ein bisschen was mit der Prägung zu tun, die ich in meinem Leben insgesamt erfahren habe. Ich würde mir aber jetzt nicht rausnehmen zu sagen, ich kann besser wirtschaften oder ich kann besser rechnen oder ich kann besser sehen. Ich sehe einfach ein bisschen anders durch eine etwas andere Facette und das kommt in den Projekten dann oft an der Stelle oder es kommt den Projekten an der Stelle zugute, wo man über die Kunst in der Landschaft oder in der Wasserlandschaft hinaus manchmal auch die Ratio walten lassen muss, weil man mit der Kunst alleine nicht alles machen kann, genauso wenig wie man mit der Ratio alleine alles machen kann.
Mhm. Du hast jetzt zwei, dreimal das Thema Partner genannt. Erzähl doch mal ein bisschen, mit wem arbeitest du normalerweise zusammen? Also wer sind deine Partner, wer sind deine Kunden, wer sind deine Auftraggeber?
Ich glaube, das schiebe ich mal voraus. Ich habe gern Menschen, also Auftraggeber, die sich zunächst mal als Mensch definieren, die sich eine Aufgabe stellen und dann sagen so, und für die Aufgabe komme ich ein Stück weit alleine klar und ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad hole ich mir einen Sparringspartner mit rein, der das Projekt dann mit mir macht. Nehmen wir es konkret am Beispiel Wassergarten. Das ist eine Spezialistendisziplin geworden, die alles andere als geeignet ist, um sich da als Anfänger zu betätigen, weil die Ansprüche der Endkunden so hochgeschraubt sind mittlerweile. Das sage ich auch ganz bewusst, weil manchmal finde ich, übertreiben es mittlerweile ein bisschen. Ganz konkret, unsere Partner sind in aller Regel Garten- und Landschaftsgestalter, die sich dem Thema Wassergarten verschrieben haben, die über eine gewisse Erfahrung verfügen, um sich an die Projekte überhaupt erstmal dran zu trauen, ob das nun ein Schwimmteich, ein Naturpool oder auch eine zunächst mal ganz schnöde, darum liegende Wasserachse ist, die es aber gehörig in sich haben kann. Und die dann sagen, ein Teil davon kann ich total gut alleine. Und ich habe auch ein gesundes Selbstbewusstsein, um mir den anderen Teil, gerade weil ich ihn nicht so gut kann, dazu zu organisieren. Und dann kommen wir als Teilarchitekten ins Spiel und planen das Projekt mit dem Kunden gemeinsam erstmal durch, optimalerweise bevor das Angebot abgegeben wird an den Endkunden oder an die Bauleute. Und dann hat man schon mal so einen groben Pinselstrich hingelegt. Der Endkunde hat dann vielleicht noch ein paar Ergänzungen, Wünsche, Variationen und dann haben wir es aber auch schon und dann geht's in die Ausführungsplanung und dann sind wir während der Bauphase auf Wunsch auch gerne als Bearingspartner zum Beispiel für die Vorarbeiter, Ansprechpartner oder Bauleiter, je nachdem wie die Unternehmen strukturiert sind. Und wir begleiten das Unternehmen, das ist meine Königsdisziplin, das mache ich am allerliebsten, bis zur Übergabe an die Bauleute. Wenn es ein Naturpool ist, dann muss die Baufamilie hinterher einfach wissen, wie so eine Anlage betrieben wird, wie sie gepflegt wird, wie sie gewartet wird. Und ja, das kostet dann Geld, spart aber im Endeffekt auch wahnsinnig viel Geld und dann am Ende des Projektes das Gefühl zu haben, die Auftraggeber haben das Projekt verstanden und können es auch selbst steuern und bedienen und verstehen es. Das ist eigentlich das totale Glücksgefühl.
Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Ich möchte noch eine Sache dazwischen schieben. Erstmal, weil vielleicht wundert sich einige davon. Wir meinen jetzt in dem Fall natürlich immer beide Geschlechter. Und wir haben ganz viel auch mit Frauen in den Garten- und Landschaftsbaubetrieben zu tun und das finden wir beide ja auch sehr angenehm und es macht uns auch sehr viel Spaß. Ja, nur falls sich jemand über eine nur männliche Schreibweise oder Sprechweise hier gerade gewundert hat. Also von daher das nochmal vorweggeschoben. Und wir können es auch vielleicht nicht verhindern, dass wir auch mal wieder dahin zurückfallen. So, das nur als kleiner Disclaimer sozusagen. Du hast jetzt dein Betätigungsfeld erweitert. Und wir kümmern uns ja beide auch so ein bisschen um dieses Thema künstliche Gewässer. Und jetzt kommt bei dir noch die Biodiversität dazu an künstlichen Gewässern. Wie bist du dahin gekommen? Und vielleicht, bevor wir dahin kommen, fällt mir gerade so ein, sollten wir noch einmal kurz erklären, was ist ein künstliches Gewässer und was ist Biodiversität? Weil vielleicht ist es nicht jedem so richtig klar.
Ja, also ich übernehme mal das künstliche Gewässer und du übernimmst gleich mal bitte die Biodiversität. Ein künstliches Gewässer ist einfach eins, das vorher nicht da war und das von Menschenhand geschaffen wird und das dann nach dieser Schaffensphase da ist und wahrscheinlich auch längere Zeit da bleibt.
Mhm. Und es muss nicht zwangsläufig jetzt irgendwie künstlich abgedichtet sein, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Also gut, das ist natürlich ein bisschen mehr als die Pfütze, die ich jetzt in irgendeiner Senke mal eben mit Wasser fülle und die dann gleich wieder weg ist. Da ist also schon das Thema Beständigkeit irgendwo der Punkt. Aber wenn ich den Boden vorfinde, der mehr oder weniger selbst abdichtet oder einen Grundwasserstand habe und ich den nutze, um daraus ein Gewässer zu machen, indem ich halt den Löffel nochmal einmal mehr reinhalte und dann auf Grundwasserniveau das Gelände absenke oder unter den Grundwasserspiegel, dann ist das genauso ein Gewässer, das künstlich geschaffen worden ist, genau.
Mhm. Gut, und da du mir den Ball jetzt zugespielt hast, muss ich das Thema Biodiversität, darf ich etwas dazu sagen? Also das ist einfach die Vielfalt aller lebenden Organismen und Lebensräume und Ökosysteme auf dem Land, im Süßwasser, in Ozeanen, in der Luft, also um uns rum, in unserer Umgebung. Und am Ende beinhaltet das einfach die Vielfalt aller unterschiedlichen Arten, auch innerhalb von einer Art, die genetische Vielfalt, die Biotope, die Ökosysteme, die Ökosystemfunktionen. Also es ist unglaublich groß. Es ist auch eine kulturelle Vielfalt, die da eine Rolle spielt. Und manchmal wird so Artenvielfalt oder biologische Vielfalt dann als Synonym verwendet, wobei wir uns schon die Biodiversität mittlerweile als Oberbegriff genommen haben und dass dieser Oberbegriff sich ja auch mehr oder weniger durchgesetzt hat. Und du nutzt ihn ja jetzt auch, diesen Begriff Biodiversität und künstliche Gewässer, weil du dich entschieden hast, dich da noch ein bisschen weiter fortzubilden und dann sogar eine Dienstleistung anzubieten. Erzähl mal ein bisschen was drüber.
Vielleicht nochmal so ein bisschen der Einstieg in das Thema. Ich hatte eben schon gesagt, ich finde, wir übertreiben es im Moment mit unseren Wasserkünsten im häuslichen Gartenumfeld manchmal ein bisschen. Das hat viel mit der Formensprache zu tun. Wir sind immer geradliniger geworden, immer kubischer, immer formaler. Und auch wenn ich den Baustil an sich total schön finde, weil eben diese Gradlinigkeit auch Freiräume schafft, ist es im Kontext mit Wasser dann hinderlich, wenn der Kunde das perfekte Wasser sehen möchte, weil man in dieser formalen Formgebung plötzlich bis auf den Grund blicken kann und dann auch sich an jedem Krümel stört und das nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem Wassergarten zu tun hat, der diese Vielfalt widerspiegeln kann.
Jetzt grätsche ich gleich dazwischen. Was ist denn das perfekte Wasser?
Das perfekte Wasser ist ja eben nicht glasklar und nicht so fast schon steril da rumliegend, sondern Wasser ist Leben, Wasser ist Vielfalt, Wasser ist auch eine gewisse Natürlichkeit. Natürlich möchte ich deswegen keinen grünen Algenteppich sehen, natürlich möchte ich deswegen Herr oder Frau der Anlage sein, aber die Möglichkeiten und auch die Notwendigkeit, Lebensräume zu schaffen, in denen diese Vielfalt stattfinden kann. Das war diese Einschränkung, die wir jetzt in den letzten Jahren einfach auf die Spitze getrieben haben. Ich plane jedes Jahr an ca. 1000 bis 1200 Wasserobjekten selbst oder mit meinem Team mit und davon geht eine gewisse Verantwortung aus. Wenn ich mal irgendwann fertig bin in 10 oder 15 Jahren, dann habe ich mal grob dran lang gezählt, dann werde ich so irgendwo zwischen 25 und 30.000 Gewässer begleitet haben. Das ist dann schon eine Hausnummer. Und wenn ich so weitermache, dann habe ich irgendwann OP-fähige, sterile Gewässer höchster oder auch niedrigster Güteklasse, je nachdem, wie man sieht. Und ich glaube, das entspricht nicht der Verantwortung, die wir alle gemeinsam als Gesellschaft mit unserer Natur haben.
Ist das perfekte Wasser nicht am Ende auch sehr individuell?
Wassergärten sind immer individuell. Das ist einer der Spannungspunkte, den man sich stellt, wenn man sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Das war vorhin auch die Anmerkung, als ich gesagt habe, es ist alles andere als eine Anfängerklasse. Das perfekte Wasser setzt, wenn man es richtig machen möchte, und davon gehe ich aus, wer sich so einem Projekt widmet, der möchte es dann auch wirklich richtig machen, setzt ein ziemlich vielschichtiges Fachwissen voraus. Limnologie, Biologie, Wasserchemie, Hydraulik, um nur so ein paar Bereiche zu nennen. Und nur wenn ich diese Facetten kenne, ich will nicht sagen beherrschen, weil beherrschen wird man das wahrscheinlich nie vollumfänglich und über ein entsprechend gutes Netzwerk verfüge, dann macht das Thema einfach auch Spaß und dann traut man sich auch an diese Individualität, die der Wassergarten immer bedeutet, jeden Tag aufs Neue und leidenschaftlich gerne dran.
Ja, also ich finde es unglaublich interessant, tatsächlich darüber zu sprechen, was ist das perfekte Wasser oder was ist das richtige Wasser oder wie sieht gutes Wasser aus, weil ich glaube, am Ende hat jeder doch eine sehr, sehr unterschiedliche Meinung davon. Nicht nur aufgrund seiner Profession oder ihrer Profession, sondern auch aufgrund der persönlichen Erfahrung und Vorlieben. Und von daher ist es schon spannend. Allerdings waren wir ja bei dem Thema künstliche Gewässer und Biodiversität. Und da sind wir ja einerseits schon. Künstliche Gewässer hattest du ja schon eingeschränkt, Biodiversität aber auch geklärt. Und jetzt willst du die beiden zusammenfassen und möchtest gerne einerseits dich weiterbilden, das hast du getan, dazu erzählst du bitte gleich nochmal ein bisschen was, und hast möchtest gerne eine Dienstleistung anbieten oder möchtest zumindest anderen Menschen helfen.
Genau. Wir stehen so ein bisschen an der, also im Bereich Wassergärten gibt es verschiedene Entwicklungen in den letzten Jahren, wo wir merken, da tut sich eine Menge, da tut sich total viel und gerade für den Menschen, der sich mit dem Thema Wasser im Garten näher beschäftigen möchte, gibt es eine unglaubliche Vielfalt an Objekten, die man schlichtweg machen kann. Und auf der anderen Seite gibt es Dienstleister, in aller Regel den Garten- und Landschaftsbau, der diese Objekte realisiert. Man kann das auch selber machen, aber das findet seine Grenzen in der Größe, in der Bautechnik, die man dafür braucht und eben auch heute in dem Wissen, was man für einen funktionierenden Wassergarten mitbringen sollte. Und ich habe meine Einflugschneise gehabt über das Thema Nachhaltigkeit, weil ich der Meinung bin, das ist jetzt ein ganz persönliches Motiv, wir können nicht immer mehr aus dem Portemonnaie rausnehmen, als drin ist, übertragen auf die Natur. Wir können nicht immer mehr entnehmen, als wir reintun. Ganz salopp gesprochen. Und dieses Reintun oder dieses Gleichgewicht zu erzeugen zwischen Entnehmen und Beitragen, das kann jeder in seinem persönlichen Umfeld, angefangen auf dem Balkon oder im kleinstädtischen Innenstadtgarten oder dann eben auch bei einem größeren Grundstück im Hausgarten, realisieren, ohne einen Wahnsinnsaufwand und mit einem echten Mehrgewinn. Und der Schlüssel ist eigentlich eine Untersuchung gewesen, die irgendwo in, ich glaube, Nordbayern stattgefunden hat, wo in einem Hausgarten einfach mal auf der Landseite gezählt worden ist, wie biodivers ist denn so ein Hausgarten eigentlich? Wie viele Lebensarten kommen da vor? Und die haben irgendwie bei 950 oder so aufgehört zu zählen. 950 verschiedene Arten, wenn man mal alles zusammenfasst. Und wer sich mit dem Wasser ein bisschen mehr beschäftigt hat, der weiß, ungefähr so sieht's im Wasser auch aus. Also wenn ich das komplette Spektrum der Lebewesen, die im Wasser leben oder im unmittelbaren Umfeld des Wassers auf das Wasser angewiesen sind, dann kommen wir fast auf die gleiche Zahl. Und wenn wir dann sehen, dass Biodiversität immer mehr Einschränkungen erfährt in unserer überkultivierten Gesellschaft, in der wir im Moment uns gerade befinden, vom Entwicklungsstadium her, und ich dann durch die Anlage eines biodiversen Wassergartens die Lebensvielfalt, die Artenvielfalt fast verdoppeln kann, dann ist das ein ziemlich gutes Argument. Und die Dienstleistung besteht eben darin, dass wir Menschen, die sich mit dem Thema näher beschäftigen möchten und die dieses Thema biodiverse Wassergärten zu ihrem Eigen machen wollen, erstmal aufmuntern, das zu tun und auf der anderen Seite dann auch die Projekte gemeinsam so anplanen und so angehen, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr, wenn es geht, auch maximal viel Biodiversität in die Anlagen einplanen und uns ein bisschen im Bereich der sterilen und angeblich auch so perfekten Gewässer zurücknehmen und das Ganze dann auch technisch so in den Einklang bringen, dass es eben nicht zu einer Algengrube wird oder zu einer Algenzuchtanlage, sondern dass es ein schönes, gut pflegbares und dem ganz normalen Anspruch an einen Wassergarten genügendes Objekt wird und bleibt und viele, viele Freunde findet und viel Freude stiftet und eben genau diese besondere Atmosphäre ausstrahlt, diese besondere Stimmung, von der wir eben schon gesprochen haben.
Ist das dann eher für den Gewerbetreibenden, also für den Galabauer, von dem du vorhin gesprochen hast, oder ist das auch etwas, wenn jetzt eine Endverbraucherin, ein Endverbraucher zu dir kommt und sagt, ich möchte das gerne haben, Herr Messner, können Sie mir helfen?
Also es geht in beide Richtungen. Wir haben, ich glaube, wichtig ist diese Leidenschaft, die man für das Thema entwickelt. Und ich spreche bewusst von Leidenschaft und nicht von Ideologie. Nur ganz zum Schluss muss es erlebbar sein und es muss gemocht, / geliebt werden. Wir haben beide Einflugschneisen. Manchmal sind es die privaten Bauleute selbst, die sagen, ich möchte das oder wir möchten das in unserem Hausgarten haben. Dann finden wir aufgrund unserer Netzwerkstruktur in aller Regel auch einen geeigneten Betrieb in der Nähe, einen geeigneten Garten- und Landschaftsbaubetrieb in der Nähe, den wir dann später, wenn klar ist, was gedacht ist und was gebaut werden soll, was realisiert werden soll, der gut dazu passt. Dazu muss man wissen, dass eigentlich jeder Garten- und Landschaftsbaubetrieb seinen eigenen Pinselstrich hat, mit dem er Landschaft baut. Und da passt nicht jeder Garten- und Landschaftsbaubetrieb zu jedem Kunden. Also kann die Einflugschneise einerseits über die privaten Bauleute selbst sein und die andere Einflugschneise ist bei einem Spektrum von fast 1300 Wasserbauern, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, aber eben auch der Garten- und Landschaftsbaubetrieb, der sagt, mein Kunde möchte einen biodiversen Wassergarten. Wie geht das?
Wie groß ist denn die Range? Also von wo bis wo würdest du oder kannst du sagen, bauen wir, unterstützen wir beim biodiversen Wassergarten?
Es reicht wirklich von ein paar hundert Litern, die in der umzufunktionierenden Wasserachse wieder mit Leben erfüllt werden sollen, bis hin zu mehrere hundert Quadratmeter große und mehrere 100 Kubikmeter große Privatanlagen. Das ist so das klassische Spektrum. Wir haben im Moment gerade noch ein paar andere Projekte, die sind dann auch ein paar tausend Kubikmeter in der paar tausend Kubikmeter Klasse unterwegs, aber das ist natürlich nicht die Regel. Aber der Regelfall sind sowohl ein paar hundert Liter Wasserachse, die eben revitalisiert werden sollen, genauso wie Menschen, die Lust haben, ihren ganzen Garten unter Wasser zu setzen und dabei möglichst viel Lebensart zurückholen möchten.
Jetzt werde ich neugierig. Wie geht sowas ab? Also wie nähert ihr euch diesem Projekt? Mach mal so eine kurze Roadmap, wie du vorgehst, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Herr Messner, ich habe einen Garten oder ich habe ein Firmengrundstück. Mach mal biodivers.
Dann höre ich eigentlich erstmal eine halbe Stunde lang nur zu und schau mal, wohin die Reise so geht und was der Kunde unter biodivers versteht oder was er sich darunter vorstellt. Und dann versuche ich das Ganze ein bisschen zusammenzufassen und verschriftliche das auch nochmal, weil ich oft merke, dass mir dabei selbst Dinge nochmal klarer werden und man über die Verschriftlichung einfach auch eine Konkretisierung erfährt, die dem anderen wiederum hilft zu sehen, was gesendet worden ist. Also es klingt jetzt sehr, sehr kommunikationstheoretisch, so ist es nicht gemeint. Das findet alles in einem ganz normalen Gespräch statt und ich schreibe hinterher ein paar ganz normale Sätze zusammen. Aber das ist eigentlich fast immer der Einstieg in das Projekt, wenn es private Bauleute sind. Wenn es aus einer Unternehmensecke kommt, dann gibt es meistens schon mindestens einen Entwurf oder eine Entwurfsskizze, an der man sich dran langarbeitet, dann ist immer wichtig, den bestehenden Bautenstand kennenzulernen oder das, was später mal Bautenstand sein soll, wenn es ein Neubauprojekt ist, um das Gesamtensemble zu verstehen. Und da beginnen wir und arbeiten dann so lange uns in das Projekt gemeinsam mit dem Planer, dem Galabauer oder eben auch den privaten Bauleuten rein, bis wir schlichtweg verstanden haben. Und dann machen wir unseren Teil der Arbeit. Das sind die ganzen bautechnischen Komponenten. Das fängt an bei der Unterkonstruktion, geht weiter über die Abdichtung, die Filtertechnik, die Hydraulik, gegebenenfalls noch Elemente wie Beleuchtung, Belüftung, teilweise auch die Vermittlung von Pflanzplänen. Das gehört alles mit zum Spektrum dazu. Da kommt der Kaufmann dann durch, das wird einfach in ein schnödes kaufmännisches Angebot abgefasst und wenn es dann zum Auftrag kommt, dann haben wir Partner, mit denen wir das Ganze auch visualisieren können, wenn das erforderlich ist oder die entsprechende Ausführungspläne draus schreiben können und dann wird losgelegt.
Siehst du da Chancen oder Risiken? Also was hat ein Unternehmen, was haben private Bauleute davon, wenn sie sich ein biodiverses, künstliches Gewässer anlegen? Gibt es Risiken?
Die haben das Risiko, dass sie sich hoffnungslos in dieses Gewässer verlieben. Das ist ein durchaus tragbares Risiko. Und andere Risiken bestehen bei einer guten, vorherigen, fundierten Planung eigentlich überhaupt nicht, weil man von vornherein gut abgesprochen hat, was es hinterher werden soll. Der Gewinn liegt darin, dass wir uns ein Stück Leben wieder zurückholen und wir auf die Art und Weise einfach auch wieder ein bisschen mehr zur Natur zurückfinden, ohne deswegen gleich eine Weltreise machen zu müssen. Das geht alles auch total gut im häuslichen Garten. Und ich glaube, der größte Gewinn ist im Moment, wo wir alle noch ein bisschen rumtapsen in diesem Thema Klimawandel und wir zwar sicher sind, dass er kommt, aber nicht so genau wissen, wie er sich auf uns persönlich auswirken könnte, indem man einfach sagt, wir krempeln jetzt mal die Ärmel auf und tun, was sicherlich ganz sicher sinnvoll ist. Wir geben dem Leben mehr Raum, eben Lebensraum, und kommen auf die Art und Weise der Natur wieder ein Stück mehr entgegen, nachdem wir uns in den letzten Jahrzehnten eigentlich fast schon bis zur Unkenntlichkeit von der Natur entfernt haben. Der Mensch ist Natur, genau wie ein schnöder Grashalm auf der Wiese auch. Und manchmal habe ich das Gefühl, das haben wir total verlernt.
Das klingt jetzt für einen Ökonom und wirtschaftswissenschaftlich geprägten Menschen ganz schön naturnah. Ich stelle mir gerade vor, wenn das jemand da draußen hört, das ist ein Ökonom. Ja, das ist ein Ökonom durch und durch, aber eben auch einer, der für die Natur und fürs Wasser brennt, ist das falsche Wort. Begeistert. Das würde ja sehr schnell gelöscht werden. Du sagtest ja, es ist natürlich auch mittlerweile ein gesellschaftliches Thema, ist ja gar keine Frage. Wie nimmst du das wahr? Ich meine, das ist jetzt so einerseits ein bisschen ein Modewort und jetzt kommt so ein doch eher technisch geprägtes Unternehmen, beziehungsweise der Stellvertreter, also du, daher und sagt, ich mache jetzt in Biodiversität. Nehmen die Leute dir das ab? Sind sie offen dafür? Also so, die dich nicht kennen, da hast du ja den Bonus des Unbekannten. Aber die dich kennen, naja, ist ja so. Die dich kennen und die schon vielleicht jahrzehntelang mit dir zusammenarbeiten, sagen, naja, der Messner, von dem kriege ich meine Pumpen. Und jetzt kommt der und sagt, also wir müssen mal ein bisschen was für die Natur tun. Wie kommt das an?
Also schon teils. Also es sind schon auch überraschte Gesichter dabei, die sagen, wie kommst du da drauf? Und dann erkläre ich denen das genauso, wie ich es dir gerade erkläre. Aber es sind auch viele dabei, die sagen, das beschäftigt mich genauso. Weil neben aller Ökonomie und ökonomischen Prägung bin ich ja auch Mensch und habe mein gesellschaftliches Umfeld. Und ich nehme die Stimmung im Moment oft so wahr, dass wir noch mit einer gewissen Hilflosigkeit vor den Veränderungen stehen, die übrigens in der Natur auch total normal sind. Also diese Veränderung ist normal und sie muss halt auch stattfinden. Das nennt sich Evolution, dass wir als Menschen dabei vielleicht irgendwann wieder eine untergeordnete Rolle spielen. Mag uns nicht begeistern, ist aber so. Und insofern ist auch viel Dankbarkeit, Ansteckungsbereitschaft und Mitmachmodus im Spiel. Das hat mich selbst ein bisschen überrascht. Ich habe tatsächlich auch gedacht, Mensch, wenn ich mich jetzt mit Biodiversität beschäftige, das nimmt mir noch keiner ab. Das kann doch gar nicht sein. Der Messner und Biodiversität, das passt nicht wirklich gut zusammen. Wer Projekte mit mir macht, weiß, so tick ich schon ein bisschen länger und sehe immer zu, dass wir neben einer Technik auch die Natur zu ihrem Recht kommen lassen. Aber ich war total überrascht, in welchen Ameisenhaufen ich da gestochen habe und wie viele Ameisen um mich drumherum plötzlich in die gleiche Richtung gelaufen sind, von denen ich das auch nie gedacht hätte. Und das führt mich eigentlich zu dem Punkt, man muss es einfach mal ausprobieren, man muss es einfach mal sich vornehmen und dann in der Richtung auch schauen, wie sich das alles weiterentwickelt. So.
Du hast ja einen Köder ausgeworfen, denn da beiß ich auch Danken an und nehme ihn auf und ziehe ein bisschen an dieser Angelschnur mit dem Köder. Du hast gesagt, wir leben hier in einer Zeit der Klimaveränderung, des Klimawandels und die Veränderung ist ganz normal. Und jetzt haben wir doch zwei Pole, die aufeinander zukommen, nämlich einerseits dieses Beständige, also diese Pflanzen und Tiere, die hier schon immer leben. Und jetzt haben wir da draußen eine Situation, dass sich das Klima verändert in ganz vielerlei Hinsicht. Und plötzlich sind da neue da. Und die wachsen hier und die leben hier. Und die haben vielleicht auch gewisse Funktionen. Und die übernehmen jetzt einen Teil der Standorte und machen das da vielleicht ihren Job oder das, was sie nämlich tun, wenn ich jetzt an Pflanzen oder an Tiere denke, die wachsen da einfach deutlich besser als das, was da schon seit 1492 wächst. So, wie gehst du damit um? Also dieses Thema Veränderung der Flora und Fauna. Also ich bin mittlerweile, ich habe das auch in den letzten, wer die letzte oder eine der letzten Folgen mit Sören von Hörschelmann gehört hat, weiß, wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Ich glaube, das wird mich in den ganzen Podcasts, zumindest wenn es in unsere grünen Branche geht, auch weiter verfolgen. Dieses Thema, was machen wir mit Neophyten? Was machen wir mit einer Veränderung der Vegetation, der Flora und Fauna? Wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um?
Vernünftig wäre, glaube ich, mein erster Ansatz. Da kommt der Ökonom dann doch mal wieder durch. Also ich habe großes Verständnis dafür, dass wir sagen, wir müssen dieser Verdrängung nicht noch künstlich Raum geben, Raum schaffen, indem wir Pflanzen oder auch Tiere, die es hier früher nicht gegeben hat, noch künstlich einführen oder künstlich in unser Ensemble einbetten. Das ist nicht vernünftig, ist es aber auch nicht vernünftig, einen unverhältnismäßigen Aufwand zu betreiben, um bestimmte Flora, Fauna, Konstellationen zu konservieren, wenn sich das Klima drumherum verändert. Ich mache es mal ganz konkret. Wenn wir im innerstädtischen Bereich heute einen Hausgarten haben, dann bin ich zwar kein Biologe, aber oft genug in diesen innerstädtischen Hausgärten in den letzten 30 Jahren gewesen, als dass ich selbst als Ökonom sehen kann, da verändert sich was. Und ich kann jetzt über die Verdunstungskälte, die von einem künstlichen Gewässer im Hausgarten, im innerstädtischen Hausgarten ausgeht, diesem Klimawandel, dieser Erwärmung im Sommer, dieser deutlich höheren Erwärmung im Sommer, 2 bis 3 Grad sind mittlerweile nachgewiesen, der kann ich durch Verdunstungskälte ziemlich genau entgegenwirken. Aber wenn wir gegenüber 1975 irgendwann +4, +5 Grad Temperaturveränderung haben sollten in den Spitzenzeiten, dann kann ich da nichts dagegen machen und dann kann ich dem vernünftig nichts entgegensetzen. Ich kann natürlich den ganzen Tag die Klimaanlage im städtischen Hausgarten laufen lassen, dann kann ich das tun, aber da wissen wir auch, das ist dann eben nicht mehr vernünftig. Und insofern neigen wir als Menschen dazu, und jetzt sind wir fast schon auf einer philosophischen Ebene angekommen, alles immer genau so weiterhaben zu wollen, wie es schon immer war. Ich glaube, es entspricht nicht meinem Verständnis, das glaube ich nicht, ich kann sagen, das entspricht nicht meinem Verständnis von Natur. Natur ist Veränderung, Natur ist Wandel und wir können eigentlich nur als Menschen versuchen, den Klimawandel zu begleiten und die Lebensvielfalt der Natur so weit wie möglich zu unterstützen.
Also den Klimawandel begleiten finde ich jetzt tatsächlich auch eine spannende Formulierung, die habe ich so noch nie gesehen oder gehört. Es geht ja eher darum, den Klimawandel zu stoppen oder zu reduzieren oder bekämpfen möchte man jetzt nicht mehr sagen, aber zumindest in den die Auswirkungen, die er hat, vielleicht zu reduzieren. Wahrscheinlich ist es dafür zu spät, aber das ist auch eine andere Sache, die brauchen wir hier gar nicht so intensiv zu diskutieren. Aber dieses Thema, das du gerade sagtest, diese Auswirkungen dieser Klimaveränderung mit Hilfe von Wasser im Garten, von künstlichen Gewässern zu minimieren oder zu reduzieren zumindest, ist, glaube ich, ein Punkt, den wir gerade im Städtebau, aber auch in der Landschaft, also meines Erachtens sind wir von der Schwammstadt schon weg. Wir müssen zur Schwammlandschaft gehen, weil wir viel mehr wieder Raum für Wasser schaffen müssen, weil es eben diese tollen Funktionen hat. Unter anderem, dass es kühlt. Also wir baden nicht nur drin, sondern es kühlt eben auch. Und gerade in den Städten ist es halt mega wichtig für die nächsten wie viele Jahre auch immer. Und ich glaube, da liegt noch ein unglaubliches Potenzial. für künstliche Gewässer und damit auch für Biodiversität.
Ich ergänze das nochmal so ein bisschen und nehme gerne den Gedanken von der Schwammlandschaft auf und sage, wir brauchen auch einen Schwammgarten. Das wird viel konkreter, viel handhabbarer und auch viel persönlicher und ist schon fast ein Appell, wenn man sagt, ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema Gartenplanung, ob nun von privater Bauleute-Seite oder eben auch von professioneller Garten- und Landschaftsbauseite, dann führt an dem Weg Schwammgarten fast nichts mehr dran vorbei. Das fängt an mit dem Niederschlag, wie gehe ich damit um, sowohl dem normalen Niederschlag als auch den Starkregenereignissen, die wir sicherlich in den nächsten Jahren immer noch mehr erleben werden. Wie gehe ich aber auf der anderen Seite auch mit den Trockenphasen um? Noch sind es Trockenphasen. Ich glaube, ich werde noch Dürrezeiten in Deutschland erleben. Und wie kann ich dem vorbauen? Und natürlich, so wie du sagst, wie kann ich auch über die Verdunstungskälte, die vom Medium Wasser auch ausgeht, arbeiten, um eben die Temperatur, den Temperaturanstieg abzumildern oder sogar vielleicht lokal umzudrehen.
Nun sieht das ja wahrscheinlich nicht jeder so, wie wir beide das jetzt gerade besprechen und sehen. Also, dass es notwendig ist, dass wir was tun müssen. Und am Ende macht es auch noch Spaß. Wir hatten das im Vorgespräch gerade. Das, was wir tun, macht uns auch noch Spaß. Und besser kann es ja gar nicht sein. Und dann dürfen wir auch noch so einen Podcast miteinander machen. Ich finde das mega. Und trotzdem gibt es sicherlich eine ganze Menge an Menschen, die sagen, oh, geh mir weg mit Biodiversität. Ich will einfach nur meinen Pool oder wie auch immer oder mein Fischbecken oder mein Sodagewässer, mein Spiegelbecken im Garten haben. Und jetzt sitzt du ja auch noch in einem Normenausschuss und bist ganz viel auch in Regelwerken, in Verbänden wie der DGFNB oder in DIN aktiv. Wird dieses Thema Biodiversität in künstlichen Gewässern sich auch irgendwann in so einer Norm niederschlagen?
Auf jeden Fall. Alleine schon, weil es den Teich, den wir in diesem Normenwerk das erste Mal regeln wollen, ohne diese Biodiversität gar nicht geben kann. Da sind wir genau bei den verschiedenen Facetten, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Das ist die Artenvielfalt, das sind die verschiedensten Lebewesen, die im Wasser leben. Das ist die genauso wichtige Flora, all das führt eben in diesen Gewässern Regie, da sind bestimmte Funktionen, die von den diversen Lebensarten ausgehen und das kann man nicht in dem Sinn normieren, da stoßen wir teilweise dann auch an Grenzen, weil eine Norm einfach eine ganz eigene Sprache, einen ganz eigenen Duktus hat, aber es ist eben doch wichtig, das bestehende Wissen so weit zu vereinheitlichen, dass bestimmte Funktionen in diesen künstlichen Gewässern dann auch nachvollziehbar werden und insofern diese Normen dann an der Stelle auch Hilfestellung sind.
Also das ist so ein bisschen Appell, dass Verbände und Normen durchaus auch etwas beitragen können zur Nachhaltigkeit und zur Biodiversität. Verstehe ich das richtig?
Ja, das würde ich genauso unterschreiben.
Ich habe jetzt ein bisschen zweifelnd.
Nee, ich versuche das gerade noch ein bisschen trendschärfer zu denken. Jetzt bin ich mal ganz ökonom und sage, der Wassergarten ist ein Produkt, das produziert wird. Und das kann ich in unterschiedlichen Güten tun. Das ist das eine, einem Produkt unterliegt aber auch immer einem gewissen Produktlebenszyklus. Das ist das andere. Und ich habe das Glück, zum Thema Wassergarten dazugestoßen zu sein, als dieses Produkt noch in seiner absoluten Pionierphase war. Das fängt so an mit den Biotopen der späten 70er, frühen 80er Jahre. Da sind meine allerersten Wassererfahrungen, an die ich gerne zurückdenke. Und dieses Produkt Wassergarten entwickelt sich weiter. Und hat mittlerweile eine Reifephase erreicht, in der wir sehr, sehr viel über das Wasser gelernt haben, wo wir heute einen großen Wissensschatz haben und der Wissensschatz aber so groß geworden ist, dass ihn einer alleine nur schwerlich beherrscht. Also bei allen Projekten, die ich bis heute gemacht habe, würde ich mir niemals rausnehmen zu sagen, ich kann Wasser von A bis Z, sondern ich habe halt auch nur mein Spektrum, das ich gut kann, und dann habe ich Freunde und Partner und ein Netzwerk von Menschen, die auch Spaß an diesem Thema haben, und die beherrschen dann wieder einen anderen Teil des Klaviers und können sich da dann drauf austoben. Und eine Norm ist ein ziemlich nüchternes Ding und versucht eben all dieses Wissen so weit runterzubrechen, dass es erstens die Zusammenhänge kann, wenn sie gut ist, und die aber auf der anderen Seite eben auch allgemein verständlich ist und auch jemandem, der noch relativ neu sich in das Thema reinarbeiten möchte, eine sehr gute Grundlage liefert. Und insofern, das ist seit vielen, vielen Jahren die Aufgabe der DGFMB, der Deutschen Gesellschaft für naturnahe Badegewässer, und da ist der Name ja quasi Programm gewesen für viele Jahre. Wir haben uns zwischendurch ein Stück weit entfernt, finden aber auch gerade wieder dahin zurück. Das ist Teil der Satzung, dass wir versuchen, naturnahe Badegewässer an den Mann und an die Frau zu bringen und einfach zu erklären, was ist das eigentlich, und diese Biodiversität, die damit verbunden ist, eigentlich auch fast im Namen führen. Und eine doofe, schnöde DIN-Norm vom Deutschen Institut für Normung, da nimmt man das erstmal nicht so ab, aber die kann das genauso leisten. Und insofern kann auch eine gute Norm, und da ist die DIN ja auch nicht die einzige, es gibt noch ein paar mehr, kann da auch sehr gute Dienste leisten, um dieses Thema Biodiversität zwar ein Stück weit zu standardisieren, aber damit eben auch den Raum zu geben für die Individualisierung. Aber eben eine, die funktioniert.
Du hast ja gerade schon gesagt, es ist ein Produkt. Am Ende des Tages ist es ein Produkt, das wir dort irgendwo installieren möchten oder vielleicht auch einfach vorfinden, weil es schon da ist. In welchem Stadium befindet sich dieses Produkt biodiverses Gewässer aus deiner Sicht?
Das biodiverse Gewässer befindet sich im Moment wieder in der Pionierphase. Wir kommen zurück auf die Biotope, nur dürfen die halt nicht mehr ganz so rumtümpeln und dürfen nicht mehr ganz so schnell verlanden, also dürfen gar nicht verlanden, sondern müssen halt auch funktionieren. Der Wassergarten an sich befindet sich sicherlich gerade auf einer Plateauphase. Das Spannende an den Wassergärten ist aber, das ist vollkommen untypisch für ein Produkt. Normalerweise sagt man Pionierphase, Wachstumsphase, Plateauphase, und irgendwann verliert sich das Thema dann. Und der Wassergarten erfindet sich immer wieder neu, mit immer wieder neuen Aspekten, zumindest über die Jahre, die ich einigermaßen überblicken kann. Und wir kommen jetzt von dieser, wie ich es eben beschrieben habe, sehr formalen Formen und Gestaltungssprache, und die, würde ich sagen, ist gerade so in der Plateauphase, und jetzt schwingen wir uns gerade auf zur neuen Biodiversität, nennen wir es vielleicht sogar zur Neo-Biodiversität. Ich glaube, den Begriff gibt es so im Moment noch nicht, der entsteht gerade im Dialog mit dir und in diesem Podcast. Aber diese Neo-Biodiversität ist ein schwieriges Wort, das muss ich noch ein bisschen üben. Ich probiere es gleich nochmal. Diese Neo-Biodiversität, die steht, glaube ich, gerade in den Startlöchern zur Pionierphase.
Damit wir das weiter nach außen tragen können, brauchen wir ja irgendwie Multiplikatoren. Und wer könnte das aus deiner Sicht sein? Und wie schaffen wir Bewusstsein für das Thema bei den potenziellen Multiplikatoren?
Also gute Multiplikatoren sind, finde ich, immer die, die authentisch das Thema rüberbringen können. Und mir fällt da gar nichts Besseres ein als der Gärtner, weil der Gärtner trägt das Thema Garten irgendwie auch schon im Namen und ist halt der, der Gärten macht. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinen Anfängen im Wassergarten. Da schließt sich der Kreis. Die haben schon immer gesagt, wir sind gut mit der Schippe in der Landschaft. Wir können Landschaft, wir können Pflanze. Wir wollen Natur, wir sind die mit dem grünen Daumen, und wir sind als Branche in den letzten Jahrzehnten ziemlich weit davon weggekommen. Böse Zungen behaupten dann auch, wir sind nur noch Betonbauer oder Natursteinsetzer oder so. Das ist mitnichten so. Und die besten Multiplikatoren sind immer die, die sich am besten damit identifizieren können und die das dann eben auch wie ihr eigenes Produkt oder als eigenes Produkt raustragen. Und ich habe gerade in einem anderen Zusammenhang auch einen echten Appell an die grüne Branche ausgegeben und habe gesagt, ey, das ist euer Ding, das ist euer Job. Und wenn ihr es nicht macht, wer soll es denn dann machen? Es ist also schon der Garten- und Landschaftsbau, der gefragt ist und der das, glaube ich, auch total gut kann und eigentlich auch will. Denn das ist eine andere Erfahrung, die ich im Vertrieb über viele Jahre gemacht habe. Der Kunde kauft letzten Endes doch das, was der Dienstleister ihm anbietet. Und es ist oft zwar so, dass die Bauleute auf zum Beispiel den Garten- und Landschaftsbau zugehen und sagen, ich habe die und die Vorstellung. Aber es ist dann auch die Aufgabe des Garten- und Landschaftsbaus, da erstmal so ein bisschen aufzuräumen und im Zuge der guten Beratung so ein paar Grundlagen auch bei demjenigen zu schaffen, der bereit ist, ein paar tausend oder vielleicht sogar ein paar 10.000 Euro dafür auszugeben. Und dann das Projekt aber auch dahin zu führen, dass es funktioniert und dass es Spaß macht und dass es eben in unserem Fall biodivers wird. Und da sind Garten- und Landschaftsgestalter ganz tolle Multiplikatoren.
Deshalb bekommen Sie ja auch ausdrücklich viel Raum bei mir hier in meinem Podcast Wasserkünste, Wasser in Gartenkunst und Kultur. So, also da steckt ja Gartenkunst unter anderem auch mit drin und der Garten. Ja, das war an sich ein wundervolles Schlusswort schon zu dieser doch sehr kurzweiligen, mittlerweile fast einer Stunde, die wir schon miteinander sprechen über das Thema Biodiversität und über dich natürlich und über dein Wirken, dein aktuelles Wirken. Am Schluss frage ich meine Interviewpartner immer nochmal, ob sie so drei Tipps für unsere Zuhörer haben, wenn sie sich ins Thema Wasser und künstliche Gewässer und Biodiversität stürzen wollen. Also bei dir habe ich es natürlich auf Biodiversität und künstliche Gewässer erweitert. Hast du drei Tipps?
Cool bleiben und nicht jedem Trend einfach nur blind hinterherlaufen, sondern schon gucken, ist das mein Thema? So wie du eben schon gesagt hast, Biodiversität ist sicherlich nicht was für jeden. Und für eine reine Mode, die ich heute mag und die ich aber morgen mehr oder weniger der Altkleidersammlung wieder zuführe, ist das Thema zu wichtig. Tipp Nummer 2, wenn dann richtig. Und Tipp Nummer 3, es zeugt von einem gesunden Selbstbewusstsein, seine eigenen Grenzen zu akzeptieren. Und wenn man vor so einer Grenze steht, jemanden zu fragen, der sich mit sowas auskennt. Der Wassergarten an sich ist im Laufe der Jahre immer weiter weggerückt von dem Do-it-yourself-Thema und immer mehr zu einer Disziplin für Fachleute geworden. Und wenn es gut werden soll, dann muss man schon jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Und ich denke, das ist genau der Punkt. Also wir müssen gar nicht so viel Angst vor dem Thema Wasser haben. Es ist einfach so, einerseits mächtig und andererseits doch so umschließend und umfassend, dass wir, wenn wir jemanden haben, der sich damit auskennt, die sich damit auskennt, durchaus fragen. Und ich habe zumindest bisher die Erfahrung gemacht, alle, die sich wirklich mit dem Thema Wasser intensiv beschäftigen, sind unglaublich kommunikativ und geben ihr Wissen auch total gerne weiter. Also das ist zumindest meine Erfahrung bisher.
Absolut. Und es ist eine total offene Branche. Unsere Branche ist ein Dorf. Und wir haben die Türen weit geöffnet und wir sind total zugänglich für dieses Thema. Ganz zum Schluss, diejenigen von uns, die das kommerziell betreiben, müssen mit dem Thema auch ihr Geld verdienen. Aber das kommt in aller Regel bei uns später. Am Anfang steht immer erstmal die Leidenschaft und die Bereitschaft, gemeinsam so ein Projekt sich anzuschauen und man merkt dann relativ schnell von beiden Seiten, ob das gut wird oder ob das nicht gut wird.
Ein wundervolles Schlusswort. Ein wundervolles Schlusswort. Ich hätte es nicht besser sagen können. Deshalb lade ich mir Gäste ein, die das für mich übernehmen. Und in dem Fall warst du das, Michael. Vielen Dank dafür.
Michael, sehr gerne.
Wir sind am Ende dieser kurzweiligen Stunde, dieser Episode um Biodiversität und künstliche Gewässer angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Gast in meinem Podcast warst.
Sehr gerne und ich bedanke mich bei dir, dass du uns diesen Podcast allen gemeinsam ermöglicht.
Das mache ich mit im Moment zumindest mit sehr großer Leidenschaft. Und das ist nicht ganz so flüssig, wie ich mir das manchmal erwarte. Nichtsdestotrotz macht es sehr, sehr viel Freude. Auch das ist wieder ein Punkt, den wir ja schon gesprochen haben. Wir dürfen etwas tun, was uns Freude macht. Und das ist einfach mega. So, das war diese Ausgabe von Wasserkünste, der Podcast, der sich um Wasser in Garten, Kunst und Kultur kümmert. Ich freue mich, dass ihr da draußen dabei wart und zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Und wir freuen uns auf Rückmeldungen. All die Kontaktmöglichkeiten zu Michael Messner werde ich in die Shownotes packen. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir, Michael, noch zu danken und noch einmal zu danken und euch da draußen zu sagen, bleibt im Strom. Tschüss.
Ganz schön. Ganz lieben Dank und alles Gute.
Wasserkünste. Der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.